pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit Stefanie Gardemann und Camille Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.
Soll das älteste Gewerbe auf der Welt verboten werden? Diese Frage haben die Mitte-Frauen in einem neuen Positionspapier besprochen. Über das und ob Gami und ich finden, dass man Prostitution verbieten soll, über das reden wir im neuen Podcast «Nebelspalterinnen». Ja, Gami, du hast das Positionspapier gelesen. Was fordern die Mitte-Frauen genau?
Um es grob zusammenzufassen, sie sagen, die Prostitution die soll grundsätzlich legal bleiben, aber Freier und Bordellbesitzer stärker in die Verantwortung genommen werden. Die Zuhälterei die soll breiter definiert werden und aber auch konsequenter verfolgt werden. Es soll öffentlich finanzierte Ausstiegshilfe geben und der Einstieg in die Prostitution erschwert werden. Das so Grundsatz. Ja, Forderungen, wo man sich da einigen bei den Mitte-Frauen. Und jetzt, wenn wir über das Thema Prostitution reden, glaube ich, Steffi, müssen wir da mal ein paar Zahlen haben. Wie sieht es denn in der Schweiz aus?
Definitiv. Also mit den Zahlen ist ja immer so eine Sache, weil man muss vorweg schicken, dass es eine mega grosse Dunkelziffer gibt. Oder man weiss das nicht genau. Aber man geht davon aus, dass es in der Schweiz jährlich zwischen 13'000 und 20'000 Prostituierte, also Männer und Frauen, gibt, die sich im Land aufhalten.
Dort ist sicher auffällig, kann man vorstellen, dass es auch schwierig macht, um die Zahlen zu schätzen, dass man viel hat, die sich eben nur wie kurz im Land aufhalten oder sozusagen in die Schweiz genau. Kommen arbeiten und nachher wieder gehen. Und das sicher eine grosse Hürde ist, um auch wirklich zu sagen, das ist das, was wir an Bestand haben.
Definitiv. Und lustig dazu ist ja eigentlich auch unsere Rechtslage. Gerade in Bezug aufs Ausländergesetz. Das sagt nämlich, dass Personen aus Nicht-EU- und EFTA-Staaten nicht zur Ausübung von der Prostitution dürfen einreisen oder auch gar nicht in diesem Gewerbe arbeiten. Aber Personen aus EU- und EFTA-Ländern, die können eine Bewilligung beantragen und dann dürfen sie als Prostituierte arbeiten. Auf selbstständiger Basis meistens. Ist ja noch lustig.
Das habe ich nicht gewusst. Finde ich schon noch speziell, dass man das wirklich sagt, hey, du musst aus der EU oder einem EFTA-Staat sein, sprich, da sind wir beim Thema Personenfreizügigkeit, genau. Um in die Schweiz zu kommen, um das Gewerbe auszuüben und sonst darfst du das nicht. Was kannst du uns grundsätzlich sagen zu der rechtlichen Lage in der Schweiz, was Prostitution anbelangt?
Also ich komme mir vor wie ein Rechtsexperte bei Espresso. Also unser Strafgesetzbuch, also man muss auch hier vorweg schicken, das Schweizer Modell in Bezug auf Prostitution ist eines der liberalsten. Also wir haben es sehr wenig reguliert, es ist aber in den laufenden Jahren immer mehr reguliert worden. Und so die gängigen Straftatbestände ist natürlich Menschenhandel nach Artikel 182 StGB, dann auch Zuhälterei ist verboten, also wenn man jemanden so wirtschaftlich kontrolliert und auch übermässig Geld von dem nimmt, wo eben die Sexarbeit ausführt, dann wird das als Zuhälterei qualifiziert, also eigentlich sehr ein schwammiger Begriff. Das Bundesgericht hat das aber immer sehr, sehr oft bejaht, dass Zuhälterei eigentlich sehr, sehr schnell gegeben ist. Und nachher gibt es natürlich auch den Schutz von Minderjährigen, das ist natürlich auch ein grosses Thema, weil viele Frauen, die hierher verschleppt werden, man kann es nicht anders sagen, halt auch nicht alt genug sein eigentlich. Und natürlich der gängige Tatbestand, den wir alle kennen, ist Nötigung.
Speziell ist ja wirklich eben in der Schweiz ist Prostitution legal. Und ich habe gesehen, dass seit 1942, dass es wirklich legal ist, gesetzlich. Aber auffällig ist ja, das ist ja sehr stark kantonal geregelt. Man weiss ja auch, wenn man da, sich mit dem auseinandersetzt, wo hat man natürlich am meisten Prostitution? Das ist Zürich und Bern und genau. Grenzkantone. Dort hat man auch sehr viel Prostitution. Ja, auf dem Land ist das anscheinend eher weniger ein Thema. Was kannst du uns so ein bisschen kantonal sagen? Was gibt es dort für Regelungen, die man zusammenfassen kann?
Ist ja noch lustig, da haben wir Föderalismus pur, weil jeder Kanton und auch jede Gemeinde regelt das ein bisschen selber. Aber was man grundsätzlich kann sagen, was man auch von Zürich her sehr gut kennt, sind die Zonenregelungen. Also Prostituierte dürfen nur in bestimmten Toleranzzonen sich anbieten und sie haben auch alle eine Meldepflicht. Also man darf nicht bewilligungslos Prostituierte sein. Und es werden auch regelmässig Betriebskontrollen durchgeführt, ob die Bordelle und Studios auch die Bewilligungen haben.
Ich bin also nachschauen bei der Stadt Zürich und dort wirklich kannst du sehr, sehr bürokratisch gibt es Formulare, wo du dich kannst anmelden, dass du Prostitution ausübst. Da sind es 8 verschiedene Sprachen.
Das ist und interessant.
Wirklich, also du kannst das, du lädst das ab und füllst das aus mit all deinen Angaben. Also man hat auch in Zürich Prostitution fast bürokratisiert mit solchen Bewilligungen.
Ja, wie ein normales Gewerbe führst du das eigentlich, oder? Du hast auch die ganz normalen Regulierungen. Du bist ja selbstständige Erwerbstätige meistens. Also musst du ja bei der AHV und bei den Steuerbehörden anmelden. Du hast Zugang zur Gesundheitsversorgung. Und natürlich, das ist, glaube ich, etwas vom Wichtigsten, ist der polizeiliche Schutz, der da muss gewährleistet sein. Und was ich auch lustig finde, dass du steuerpflichtig bist.
Ja, und dann sind wir eigentlich beim Argument, wo man darf sagen, es wird ja verfassungsmäßig unter der Wirtschaftsfreiheit summiert, dass du das Recht hast, auch das Gewerbe auszuüben. Aber wenn du sagst, es ist ein normales Gewerbe, wie jedes andere, logisch, dann musst du auch Steuern drauf zahlen, musst das anmelden. Also da sieht man schon, es ist schon eine spezielle Diskussion, wo wir aber auf jeden Fall noch müssen diskutieren müssen. Die Frage ist, ist es eine Arbeit wie jede andere? Ich würde vorschlagen, lass uns mal ein bisschen hineinschauen, was denn mit die Frauen konkret für Vorstellungen haben, wie man eben soll Politik gestalten, wenn es um Prostitution geht. Und zwar eine Forderung ist, dass Freier unter Strafandrohung verpflichtet werden, das Alter und das Arbeitsumfeld von Frauen inklusive Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung genauer zu prüfen. Bei Verdacht auf Menschenhandel oder Zwang müssten die Freien das von sich selber proaktiv bei der Polizei melden. Also das mit, wo sie sagen, Freier mehr in die Verantwortung zu nehmen. Was meinst du?
Ja, das ist jetzt, ich finde es nicht so realistisch. Wie willst du das machen? Ich meine, wenn du als Freier in ein Bordell gehst, hast du ja meistens andere Absichten und überlegst dir nicht, ist das hier legal? Wer ist das? Wie ist das Alter von diesen Leuten? Ich behaupte, das wird die Mehrheit nicht machen. Ich meine, sie können ja eigentlich auch einfach anlügen. Also, wie willst du das dann überprüfen?
Ja, also ich glaube, beim Alter, das ist sowieso eine Diskussion für sich selber, oder dass du sagst, auch in anderen Sexualdelikten, oder dass ich glaube, gewisse Erwartungen da sind, dass du überprüfst, wie alt ist dein Gegenüber, bis und mit ID verlangen. Aber wenn es darum geht, um die Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen, du kannst doch, also ich, für mich ist das wie unrealistisch, dass du kannst von jemandem erwarten kannst, dass er von einer Prostituierten kann erstens überprüfen, ob sie einen Aufenthaltstitel hat. Das setzt ja schon mal voraus, dass du alle E- und EFTA-Staaten ja kennst, oder? Dass du wissen, die kommt aus so einem Staat und die darf das da ausüben. Dann natürlich auch eben die Arbeitsbewilligung. Ich glaube, die wenigsten Freier wissen, was da für Formulare müssen ausgefüllt werden, dass man eine Arbeitsbewilligung hat, um das Gewerbe auszuführen. Ja, man nimmt den Freier mehr in die Verantwortung, aber ob das vor Gericht wie tatsächlich verheben würde, dass man sich da nicht auf einen Standpunkt stellen kann, ich bin gar nicht qualifiziert als Freier, um das zu überprüfen. Oder ab wann hast du Zwang festgestellt, dass du dich hättest aktiv bei der Polizei melden müssen? Finde ich wirklich schwierig bis sehr unrealistisch, dass man das erwarten kann.
Ja, weißt, ich finde ja die Idee, dass du Freier mehr die Verantwortung nimmst, gar nicht so schlecht, weil ich glaube, das ist eines der Grundprobleme, wo wir haben, dass sie sich eigentlich gar nicht verantwortlich fühlen und auch nicht in die Pflicht genommen werden. Aber eben, das ist ja auch, wie du hast gesagt, mit diesen Sexualstraftaten, ich meine, eine ID kannst du fälschen, eine ausländische kennen wir sowieso nicht, wie das richtig aussieht. Das wird dann schon auch schwierig. Und ich meine, wer geht denn zu der Polizei? Weil dann schämen sich die Leute ja, oder? Weil du möchtest ja nicht, dass dein Nachbar oder deine Frau im schlimmsten Fall weiss, dass du dort bist. Ja, schwierig.
Ja, gell, wenn es wirklich noch so weit geht, dass es zu einem Prozess kommt und dann müsstest du aussagen, dass du da Zwang festgestellt hast. Also das ist unrealistisch. Ich habe noch einen anderen Gedanken, oder? Wenn du sagst, du nimmst die freier mehr in die Verantwortung mit dem. Was heisst das für dich als Freier? Und das ist, ich nehme das jetzt einfach an und vielleicht liege ich total falsch. Aber wenn ich würde sicher gehen als Freier, dann müsste ich in ein Etablissement, wo mir irgendwie ja die Garantie gibt, oder? Und das geht ja logischerweise mit einem höheren Preis zusammen. Dass ich weiss, hey, ich gehe dort an, das sind Frauen aus Staaten, wo es nur erlaubt ist, da gibt es keinen Zwang, es ist Alter kontrolliert, alles und, ist für mich das Resultat, dass auch der Preis höher ist. Und dann sehe ich eher das Risiko für Prostitution, also für die Prostituierten, dass man dann als Freier eher die Anonymität noch mehr sucht, oder? Um nicht mit dem Gesetz in Konflikt zu kommen. Dass man vielleicht dann auch sagt, gut, dann suche ich eine Prostituierte, die ich zu mir heimstelle. Ich gehe nicht auf den Strassenstrich zum Beispiel. Dass es da dann wirklich nicht dazu führt, dass man eben in bessere Etablissements geht, wo bessere Arbeitsbedingungen sind, sondern man will nicht mehr zahlen. Und dann sucht man eben mehr die Anonymität, mehr ja, das Dunkle und das Verborgene. Das ist vielleicht noch eine Vermutung, die ich habe in dem Ganzen.
Die nächste Forderung dürft mir so ein der Drahtseilakt, den die Mitte Frauen machen, zwischen nicht die Wirtschaftsfreiheit auszuhöhlen, aber es doch irgendwie zu beschränken. Und ich glaube, die Strafe für Sex ausserhalb der Strichzone kennt ihr in Zürich ja, oder?
Ja, es ist wirklich so, du hast in der Stadt Strichzone, auch mit Betriebszeiten, sind wir wieder zurück bei der Bürokratie, dass das wirklich geregelt ist. Das Problem ist aber, was man aus der Stadt Zürich kennt, das sind begrenzte Strichzonen und man hat ein Überangebot von Frauen. Weil eben es ist nicht viel Raum, der da zur Verfügung gestellt wird. Und was du dann machst, ist so aus der Erfahrung raus, die wir jetzt können, ja, in den letzten Jahren mitverfolgen, wo ja Strichzonen geschlossen worden sind, immer weniger Strichzonen zur Verfügung stehen, dass es den Platz gar nicht hat für die Frauen und sie, damit sie überhaupt ja, zu ihrem Geschäft kommen, halt auch in Zonen gedrängt werden, wo es eben verboten ist. Und dann sind wir wieder, das ist natürlich eine Massnahme, die in dem Sinn die ärmsten Prostituierten betrifft, und zwar die ja die Strassenprostitution machen. Und ja, finde ich ein bisschen schwierig, weil mit der Realität sieht es aber doch auch natürlich ein bisschen anders aus.
Ja, und vor allem, das Ziel muss doch immer sein, bei diesen Forderungen die Frauen zu schützen. Und ich weiss nicht, ob sie mit dieser Forderung wirklich schützt ist, weil wie du sagst, du verdrängst es nachher einfach dorthin, wo du es nicht mehr kannst kontrollieren kannst, anstatt dass du eben den Platz schaffst, weil die Nachfrage ist so oder so da und das Angebot irgendwo durch wahrscheinlich auch.
Man hat es ja in Zürich probiert, wo man Ziel gegeben. Ich glaube, das ist wahrscheinlich der berühmteste Strassenstich in der Schweiz gewesen. Man hat den geschlossen und was man gemacht hat, man hat die sogenannten Sexboxen errichtet. Und dann ist plötzlich der Strassenstrich, ein langer Strassenstrich, geschlossen worden und das Ganze verlagert an den Stadtrand, auf Altstädten raus. Und für die, die das nicht kennen, das sind blöd gesagt, wie Autoparkboxen. Also man fährt mit dem Auto dort rein, an der Prostituierten vorbei, man haltet dann, man tut das aushandeln und ist dann mit dem Auto in dieser Sexbox. Und die Idee war, oder mehr Sicherheit. Man hat eine Hilfsorganisation dort. Es gibt sogar in dieser Sexbox wie so einen Notfallknopf, den man drücken kann, damit dann die Polizei kommt. Aber die Erfahrung ist nicht so positiv aus der Sicht der Prostituierten. Oder sie sind an den Stadtrand verdrängt worden. Und nicht alle Freier kommen mit dem Auto, das hat man feststellen. Und man hat dann das 2018 hat man das erweitert. Man darf jetzt also auch dort reinfahren mit dem TÜV oder mit dem Velo. Und hat dann Boxen umfunktioniert zu Stehboxen. Das hat man so gemacht. Und ich war gerade zu dem, okay. Mir hat jemand mal das erzählt. Du kennst ja die Mobility-Autos, so die roten, die man kann bei der SBB mieten.
Ja.
Und praktisch alle Autos sind Mobility-Autos.
Wow. Okay.
Und jedes Mal, wenn ich so eins gemietet habe, ist mir das wie nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und wenn du dann einen Dreck siehst, bist du so, oh Gott.
Ja. Darum finde ich Eigentum schon etwas Schönes. ja, ehrlich zu sein.
Das wenigstens in deinem Auto, in deinem Auto ist. Aber das war wirklich so, dass man halt ja, die Strichzone aufgehoben hat und halt da am Stadtrand verlagert hat. Und dann aber der Druck auf die im Stadtinneren, an der Langstrasse und im Kreis 1 massiv erhöht worden ist, oder? Weil das war attraktiver gewesen, als dort aussen zu sein. Und du hast dort aussen ja keine Ausweichmöglichkeit. Oder? Wenn du merkst, das Business läuft heute nicht, du kannst den Standort nur mühselig wechseln, weil du musst nachher in die Stadtinnere gehen. Man hat das nicht nur Erfolg gehabt mit dem.
Ja, schwierig. Ja, ich glaube, ich weiss nicht, ob du mit dem den Frauen einen Gefallen machst. Und das muss irgendwie das Ziel sein. Oder? Ja, die nächste Forderung ist ja auch eine Forderung, die immer wieder kommt. Die sogenannte Kondompflicht, also dass wirklich kein Sex angeboten wird ohne. Ich weiss gar nicht, wie ist das heute?
Meine Annahme ist, wenn du mehr zahlst, dann ist es ohne Kondom. Das ist jetzt einfach mal eine Annahme, die ich für jetzt die Diskussion in den Raum stelle. Gleichzeitig, ich frage mich, wer wird denn bestraft?
Ja, und wer kontrolliert das und wie?
Ja, du brauchst dann den städtischen Kondomkontrolleur, der kommt. Nein, aber jetzt, mal, also weißt du wirklich auch so ein bisschen aus der Sicht von der Frauen. Wenn du irgendwo in einer Notlage und in einer Zwangslage bist und du musst Geld verdienen und es einfach so ist, dass du ohne Kondom mehr Geld verdienst, dann hast du mit der Kondompflicht, zwingst du ja ein bisschen die Frauen, dass sie das durchsetzen müssen. Und die eben in der finanziellen Notlage sind, sind die das eben sich dann nicht leisten können. Gut, du kannst sagen, du tust noch freier bestrafen, aber in welchem Rahmen kannst du das eben überhaupt durchsetzen, dass du einen Freier dann bestrafst? Wie du als Prostituierte müsstest ja dann dich melden und du den Schritt machen und sagen, da will jemand Sex ohne Kondom.
Ja, und dann ist es so vielfach eine Beweisfrage, oder? Weil du hast eine Aussage gegen Aussage und wie beweisest du das, dass er das gefordert hat und dass nicht nachher eine Frau ihm plötzlich das hat angeboten und ihm hat gesagt, oder? Und also, weiss doch auch nicht, aber er dann plötzlich sagt, sie hat mich gedrängt dazu. Also, das wird sicher nicht der Fall sein, aber ich meine, so wilde Geschichten hat es schon gegeben. Das ist schon bis vor Gericht gekommen. Ja, finde ich halt einfach schwierig. Also jetzt in einem anderen Zusammenhang, aber es gibt ja auch die Fälle, wo vor Gericht waren, wo gegen Willen ja das Kondom abgezogen worden ist, oder? Und ich meine, das ist immer an der Beweislage gescheitert. Und das tue ich mir hier eben auch irgendwie schwierig. Obwohl ich es eigentlich eine gute Idee finde. Ich meine, auch rein vom Gesundheitsgedanken. Ich meine, wenn du vernünftig denkst, müssten beide Seiten das ja wollen, weil es im Interesse von beiden ist, oder?
Und dann sind wir wahrscheinlich eher bei unserer Idealvorstellung, wo diametral anders steht zu der Realität. Ich sehe eher mehr Potenzial, ob es Möglichkeiten gibt, gratis Tests anbieten wegen sexuell übertragbaren Krankheiten. Dass man dort würde ansetzen und dazu motivieren, dass man regelmäßig oder sich sogar vorher kann testen lassen, dass das auch im Interesse logischerweise von beiden ist. Aber ich glaube, das klafft sehr weit weg von der Realität. Ich glaube, das hast du in Edeletablissement, ist das doch auch die Erwartung, wenn du dort angehst, dass du eine gewisse Sicherheit hast, dass die Frauen sich regelmäßig testen und das nicht vorkommt, logischerweise. Aber der Strassenstrich funktioniert ganz anders. Das ist etwas, wo mehr ja auch aus einer gewissen Spontanität lebt und aus der Schnelligkeit raus. Und dass du dann würdest an eine städtische Stelle gehen, um einen Test zu machen, ist einfach nicht realistisch, oder? Weil es geht nicht, aber es wäre für mich eher ein Ansatz, zum ansetzen und sagen, hey, wo können wir das anbieten und würde das auch genutzt werden?
Was mir jetzt auch gerade überlegt, weisst, wenn du jeder würdest Tests geben, zur Verfügung stellen, aber das ist dann wieder das Gleiche wie mit dieser Pflicht, oder? Das musst du dann durchsetzen. Da ist dann auch wieder die Frage, eben, wenn du in Not bist und es niemand anders mitbekommt, ja, ist wieder das gleiche Problem. Ja, aber ich denke, das wäre eine realistische Forderung.
Ja, und der liberale Geist fragt sich natürlich, ist es Staatsaufgabe für die sexuelle Gesundheit von Prostituierten und Freier aufzukommen? Ist auch schwierig. Dann musst du dich fragen, oder was tust du höher gewichten? Sind denn Gesundheitskosten tiefer, wenn du sozusagen das würdest zahlen und würdest zu mehr Schutz führen oder nicht? Aber auch dort, aus liberaler Sicht kann man auch sehr gut dagegen argumentieren.
total. Und jetzt haben wir aber noch eine letzte Forderung. Und die sagt, dass Freier zu Schulungen verpflichtet werden, wenn sie gegen eine Auflage verstoßen. Was haltest du davon?
Ich musste schmunzeln, als ich das gesehen habe. Und bin dann nachschauen, in Frankreich gibt es das bereits. Also die, die verwünscht worden sind, Freier, dass man die halt beim ersten Mal nicht zu einer Busse verdonnert hat, sondern zu so einem Kurs. Und das wird regelmäßig dort durchgeführt. Und das Geld, das die Freier sozusagen zahlen, auch als Strafe, das wird dann gebraucht, um den Ausstieg von der Frau aus der Prostitution zu finanzieren. Also dort als Unterstützung. Aber es ist für mich so ein bisschen eine Diskussion, finden wir für alles einen Kurs und bringt das etwas, eine Sensibilisierungsmaßnahme? Andererseits denke ich, wie ultra peinlich muss dir das sein, wenn ihr in die Mikro-Club-Schule musst, verdonnert, zu so einem Kurs machen mit anderen und dann darüber diskutieren, wieso das jetzt nicht angebracht war. Das kann auch sehr peinlich sein. Schatz, was machst du am Samstagnachmittag? Ich kann etwas. Kann nicht.
Ja, viel Vergnügen beim Erklären. Ja, ich frage mich ein bisschen, weißt, das ist halt so wie mit den, also ist sicher ein krasser Vergleich, aber Anzahl Gefängnisjahre. Ein gewisser Teil schreckst du damit sicher ab, aber nicht alle. Das hindert dann auch Leute nicht daran, gegen eine Auflage zu verstoßen, wenn sie das sowieso wollen. Und das ist dann halt auch die Frage, ich meine, der Kurs kostet dann wieder mega viel. Und für was? Ich meine, ein Schamgefühl, ja, aber irgendwann ist dann das auch vorbei.
Wahrscheinlich brauchst du noch irgendeinen Abschluss, um den Kurs zu führen.
Das ist aber ein Zertifikat.
Ja, dass du so einen Kurs kannst leiten. Lass uns aber vielleicht über die grosse Frage reden. Ich meine, es sind jetzt ganz viele konkrete Forderungen, die mit den Frauen hier aufstellen, aber übergeordnete Frage oder die übergeordnete Diskussion bleibt, solltest du den Erwerb von Sex verbieten? Also sollte das verboten sein per Gesetz? Und du hast es ein bisschen angeschaut, es gibt nämlich schon Länder, die das schon sehr lange eingeführt haben. Wie sieht das dort aus?
Genau, also es ist ja die absolute Gretchenfrage, die wir uns, glaube ich, so lange stellen, wie es das Gewerbe schon gibt. Und es gibt ja das sogenannte nordische Modell. Und Schweden, Norwegen, Irland und so weiter, dort in Kanada, haben es alle eingeführt. Und das funktioniert folgendermaßen: Der Verkauf von Prostitution ist legal, aber der Kauf ist strafbar. Das heisst, hier wird der Freier bestraft, aber die Prostituierte nicht. Und was sie daraus herausgezogen haben, was ist der Effekt von diesem Modell gewesen? Die Anzahl Prostituierte ist deutlich geringer geworden. Zum Beispiel in Schweden hast du 1'500 nur noch und Strassenprostitution ist um 50% zurückgegangen. Und nach Polizeiberichten oder Menschenhandel. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass die öffentliche Meinung, vor allem auch bei Jugendlichen zum Thema Prostitution, sehr ins Negative respektive Prostitution ist noch verpönter gewesen, also respektive der Kunde zu sein als vorher und auch sexuelle Gewalt ist viel weniger akzeptiert worden als vorher. Das finde ich noch interessant. Aber gemäss Studien hat sich die Prostitution einfach verlagert. Einerseits ins Ausland, sie sind einfach in die Nachbarländer gegangen, wo es nicht verboten ist. Es hat sich ins Internet verlagert, wo du viel weniger kannst kontrollieren. Es hat mehr Wohnungsprostitution gegeben, wo du mehr am Missbrauch ausgesetzt bist. Und es gibt eine viel grössere Dunkelziffer. Und zum Beispiel UNAIDS, Amnesty International, die WHO und viele andere Fachverbände lehnen das nordische Modell eigentlich ab, aufgrund von der Sicherheit und von der Gesundheit von Sexarbeiterinnen, weil das viel mehr gefährdet ist in dieser Variante.
Was ja darunter liegt, ist einfach mal grundsätzlich, dass du sagst, oder? Sex wird angeboten, aber eben der es kauft, der Käufer, wird ja bestraft. Und das ist schon eine spezielle Konstellation, finde ich, aus rechtlicher Sicht, oder? Weil, würdest du zum Beispiel anwenden auf den Drogenkonsum? Würdest du ja sagen, der Drogenhandel, der ist erlaubt, aber der Konsument, der wird bestraft. Und dann muss man sich schon fragen, ist das rechtlich konsequent, etwas anzubieten aber den Kauf davon in dem Sinn zu verbieten, dass du dich dann strafbar machst. Ja, natürlich, der Gedanke dahinter ist, dass der Freier bestraft wird und nicht die Prostituierte. Aber konsequent ist aus meiner Sicht, jetzt einfach mal ohne meine Meinung dazu, ob man es verbieten oder nicht, ist es nicht.
Ich finde zwar den Gedanken mega interessant, weil ich meine, das Angebot wird nur geschaffen, weil die Nachfrage da ist. Und die meisten Frauen, also das behaupte ich jetzt einfach, überzeugen mich gerne vom Gegenteil. Aber ich glaube, das ist einfach so, dass viele Frauen das ja gar nicht freiwillig machen, sondern einfach aus einer Not- und Zwangssituation. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen der springende Punkt, warum ich finde, die Frauen sollten nicht für ihre Notsituation bestraft werden. Aber ja, du hast schon recht, das Rechtsverständnis ist sehr speziell. Aber ich finde es einen interessanten Ansatz. Und was vielleicht auch noch interessant ist, die Sexarbeiterinnenorganisationen in Schweden sagen, dass mit dem nordischen Modell, wo du eben die Umkehr hast von den Tätern, dass sie weniger Macht haben, Nein zu sagen. Die Prostituierten aus Angst, Kunden zu verlieren und Angst vor der Strafverfolgung, weil sie bekommen ja das dann indirekt mit, weil die Leute ja dann nicht mehr zu ihnen kommen und ihre Existenzgrundlage dann vorgenommen wird. Und diesen Aspekt finde ich schon auch noch interessant. Das ist ein mega Drahtseilakt zwischen einerseits der Freiheit, Existenzgrundlage und andererseits die Leute zu schützen vor genau dieser Notlage und dieser Ausbeutung, was es am Ende des Tages einfach ist.
Das ist spannender, wenn man sich auch die Diskussion in der Schweiz anschaut. Im 2020 ist das im Parlament diskutiert worden, ein Verbot. Und die Rollen haben sich einfach gekehrt. Und zwar hast du die Konservativen, die bürgerlichen Parteien, wo man Exponenten findet, die sagen, es braucht ein Verbot. Darunter ist auch der FDP-Ständerat Damian Müller, oder, der sagt, eben, es ist nicht ein normales Business. Es passiert in den meisten Fällen aus einer Notsituation heraus. Die logische Konsequenz ist, dass man da ein Verbot hat. Und dann hat man aber die linken Frauen, die Feministinnen, die sagen, das geht gar nicht. Es kann nicht sein, und das ist eben ein Zitat auch aus der SP, es braucht nicht repressive Gesetze. Man braucht ein liberales Gesetz in dem Fall, weil Frauen sollen eben das Recht haben, sich so ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Wo wir aber auch noch einen weiteren Punkt machen können. Der Feminismus spielt ja auch eine Rolle in dieser ganzen Diskussion. Wenn wir jetzt auch zum Beispiel Onlyfans dazu nehmen, das ist für die, die das nicht kennen, das ist eine App, wo man eine Person abonnieren kann und dann sieht man exklusive Inhalte von dieser Person. Mal denkt sie für Musicstars zum Beispiel, für ihre Fans, dass die exklusive Berichte bekommen. Es ist aber zu einer Porno-App gekommen, wo man kann, ja, erotische Kunst, sagen wir es so, abonnieren. Und das Ganze hat dazu geführt, dass wir, und ich sage es jetzt, nicht mehr über Nutten zum Beispiel reden, sondern es sind Sexarbeiterinnen. Man tut das auch als feministisch darstellen. Man hat sich selber dazu entschieden und es ist dein Recht als Frau, deinen Körper zu verkaufen. Das ist für mich eine ganz spezielle Entwicklung vom Feminismus, dass eben die Branche auch irgendwie als Selbstverwirklichung dargestellt wird.
Ja, und einerseits finde ich, es ist richtig, dass man die Frauen nicht an den Rand von der Gesellschaft treibt, weil ich finde, sie müssen sich ja nicht schämen. Aber andererseits finde ich, dürfen wir es auch nicht normalisieren, weil ich glaube, wenn man so ein bisschen Dokus schaut und so, merkt man schon, das geht sehr an die Substanz der Frauen. Und ich fände es nicht richtig, wenn man jetzt sagen, ja, das ist ein normales Gewerbe, weil wenn du sagst, es ist ein normales Gewerbe, müssen wir ja sagen, ja, dann machen wir eine Lehre, dann machen wir Werbung für das und das anwerben und so. Und das fände ich dann auch irgendwie die falsche Konsequenz. Es muss ja irgendwie ein Ziel sein, das können zu minimieren, aber gleichzeitig die Frauen zu schützen und sie nicht zu stigmatisieren.
Es ist eine mega schwierige Frage und es entscheidet sich wirklich daran, ob du sagst, es ist ein normales Geschäft oder nicht. Und wenn du sagst, nein, ist es nicht, weil die Mehrheit von diesen Frauen natürlich aus einer Zwangslage rauskommen und eben nicht frei entscheiden können, ja, dann brauchst du gesetzliche Regulierungen dazu, um die Frauen zu schützen. Aber andererseits, wenn du sagst, es ist ein normales Business, oder? Ist auch schwierig. Ich habe das Gefühl, in der Gesellschaft wird das schon nicht als normales Business angesehen, in einer Mehrheit. Das ist jetzt so ein bisschen mein Eindruck.
Ich glaube es auch nicht. Ich glaube, es wird so ein bisschen wie in der Gesellschaft geduldet. Man weiss, dass es gibt. Aber irgendwie willst du ja, also ich glaube, als Mann willst du nicht zu denen gehören, öffentlich, die dort hergehen. Nimm jetzt mal an, weil es ja doch in so einem Geschmauchen-Touch hat. Ich finde aber auch, man muss vielleicht auch noch unterscheiden. Ich meine, im Idealfall würde es ja eine Frau freiwillig machen. Und ich glaube, dort muss man auch wieder abgrenzen. Also ich weiss nicht, wie das ist. Das ist einfach Vermutung. Es gibt ja noch die Escort-Sachen und die NZZ hat mal berichtet über Studentinnen, die das machen, so Sugar Babes. Also du hast dann einfach einen Mann, der dir gewisse Sachen zahlt und du verbringst Zeit mit ihm. Also nicht mal unbedingt irgendwelche sexuellen Handlungen, sondern einfach gemeinsame Zeit. Und das ist ja freiwillig und ich finde, das soll man ja auch nicht verbieten. Aber sobald du eben die Abhängigkeiten hast, ist es ganz klar, dass du die schwächere Partei muss schützen. Hier finde ich aber wieder, wir haben ja eigentlich die gesetzlichen Ausgangslagen. Nur, glaube ich, mangelt es einfach auch an den Mitteln, die können durchsetzen. Also finde ich, müsstest du dir, denke ich, der Polizei auch mehr Mittel ermöglichen?
Wir müssen auch ganz ehrlich sein, ein grosser Treiber, dass wir auch die Zwangslagen haben, liegt dazu durch Personenfreizügigkeit. Wir haben es gehört, EU-EFTA-Staaten, aber ja. Gerade die osteuropäischen Länder, die natürlich mit der Erweiterung dazugekommen sind, machen jetzt so einen Grossteil der Zahlen aus, von den Frauen, die eben in die Schweiz kommen, arbeiten, mit den grossen Versprechungen das Geld zu machen, wo dann aber in einer Zwangsprostitution, in einer Zwangslage endet, wo man sich da auch gewissermaßen natürlich selber geschaffen hat. Das muss man schon an dieser Stelle sagen, dass das dazu geführt hat.
Total. Und ich glaube, darum kann man eigentlich auch sagen, wenn man möchte auch das verhindern, präventiv, muss man einfach, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Nachhaltigkeitsinitiative unterstützen, die zur Abstimmung kommt.
Das ist jetzt sehr subtil eingebrachte Werbung von dir.
Aber es ist wirklich eine Massnahme, die da auch in diesem Bereich etwas könnte ändern könnte. Weil sobald du es kontrollieren musst, woher das eine Frau kommt und ob sie selber Eigenmittel hat, in der Schweiz zum Beispiel zu sein und so weiter, dann kannst du schon mal einfach vorher einen Riegel schieben.
Ja, da bin ich total bei dir. Vielleicht zum Schluss, um so ein bisschen auf die Diskussion zu kommen oder das Verbot. Wie realistisch siehst du das, dass man grundsätzlich so etwas doch noch durchsetzen in der Schweiz? Weil es ist so, wenn wir ja auf die Nachbarstaaten schauen, ist der Druck relativ gross. Du hast das auch angesprochen, oder? Mhm. Mit dem Risiko, wenn du es verbietest, geht man halt einfach in andere Staaten. Aber wenn du das dann europaweit, so eben das nordische, das schwedische Modell hast, dass du sagst, hey, es ist überall, ist es für dich als Freier verboten, dass das doch eine Chance wäre?
Es ist eine schwierige Frage, oder? Machen wir hier eine Schweizer Lösung oder nicht? Und der zentrale Punkt muss sein, die Frauen zu schützen, die in einer Zwangslage sind. Und ich glaube einfach, aufgrund von dem, was so Studien sagen und eben die Organisationen, die sich für die Leute einsetzen, die sagen, hey, das Verbot nützt nichts, glaube ich einfach nicht, dass es sinnvoll wäre, dass am heutigen Zeitpunkt zu verbieten, weil die Nachfrage ist einfach da und du verschiebst das Problem einfach, oder? Und so hast du wenigstens eine gewisse Kontrolle in dem, dass du Bewilligungen hast, auch wenn sie manchmal ein bisschen lustig sind, lustig tönen, gibt es dir aber eine Möglichkeit, dem wenigstens ein bisschen das Leben von wenigstens einer Frau vielleicht ein bisschen einfacher zu machen.
Also aktuell sehe ich wirklich keine Chance für ein Verbot in dem Sinn. Vor allem auch, ich glaube, der Gedanke, der am meisten überzeugt ist, wenn du es verbietest, drängst du natürlich Prostitution in die Illegalität. Und an dem hat niemand das Interesse, dass sich die Bedingungen für die Frauen verschlechtern. Ich glaube, da besteht Einigkeit. Ich verstehe natürlich die Leute, die auch sagen, ich bin per se dagegen, dass Sex käuflich sein soll. Die Position kann man sehr, sehr gut vertreten. Aber das ist für mich eine moralische Position, ob du das per se gut oder schlecht findest. Und dann kannst du auch sagen, hey, ich stehe als Politiker an, ich finde das per se falsch und darum will ich es verbieten und wir müssen es konsequent auch verfolgen. Wenn du es aber nicht aus einer moralischen Perspektive machst, oder, dann müssen wir schon andere Argumente abwiegen und fragen, hey, ist es wirklich ein normales Business oder nicht und wie wollen wir damit umgehen. Darum, ich sehe die Chancen relativ schlecht, dass man es verbieten würde. Ich glaube, im Endeffekt würde ich mich auch nicht für ein Verbot aussprechen. Nicht aus einer feministischen Sicht, verstehe mich da nicht falsch, dass ich irgendwie sage, Frauen, man darf seinen Körper nicht verkaufen, per se, dass das das Problem ist. Aber einfach aus den praktischen Aspekt aus, was die Folge von dem wäre, glaube ich, dass das nicht die Lösung ist.
Absolut. Was noch spannend wäre, so als Abschlussgedanke vielleicht, weil es ja in der Bundesverfassung verankert ist. Und wenn du die Bundesverfassung ändern willst, musst du ja eine Initiative starten. Und das fände ich jetzt noch spannend, was die Schweizer Bevölkerung da dazu würde sagen oder urnen.
Wilde Gess, ich glaube, dass du wahrscheinlich würdest im Fall noch können, eine Stände mehr anbringen. Dass du die kleinen konservativen Kantone sagen, ja, es soll verboten werden, es aber im Volksmeer würde scheitern an der Stadt. Ich glaube, es wäre für mich so ein Fall, wo der Graben würde aufgehen.
Guter Punkt. Und ich glaube, die Diskussion wird uns noch lange beschäftigen. Ich meine, gerade jetzt mit dem Positionspapier von der Mitte. Und uns würde auch wundern, was ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da davon haltet. Was denkt ihr, wie das Volk hat abgestimmt? Würde abstimmen? Und was ist eure Meinung zu diesem Thema? Wir sind gespannt auf euren Kommentar und sind nächsten Dienstag am 6 Uhr am Morgen wieder für euch da.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Stefanie Gartemann und der Gami Lotte.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.